Spiritualität. Heilung durch die heilige Therese von Lisieux, Zwischendienst und Liebe. Heute also der dritte Teil von 4 aus dem Buch Leuchtfeuer der Barmherzigkeit von Pater Dr. Michael Marsch, Dominikaner. Er ist auch Diplom-Psychotherapeut und hat in verschiedenen Ländern studiert, Gastvorträge gehalten und Heilungsgottesdienste gehalten. Wir hatten schon 2 Sendeteile zwischen Himmel und Erde, zwischen Kampf und Kontemplation und heute jetzt also zwischen Dienst und Liebe, wo es auch um das Opfer geht, dass Therese ein glückliches Opfer nennt und dann auch die Mission. Was bedeutet Mission? Wir erfahren jetzt, wieso, dass sie die Patronin der Missionare ist und wie das in ihrem Fall, welche Mission sie jetzt neu ein bisschen begründet. Und so darf ich den Autor des Buches jetzt in der Sendung begrüßen. Grüezi, Pater Michael.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass das Buch jetzt in das Radio Maria hineinkommt. Ich glaube, dass wir wirklich sehr viel über Heil und Heilung von der kleinen Therese, der großen Heiligen Therese lernen können. Und ich danke Ihnen, dass Sie das in Ihr Programm mit aufgenommen haben. Wir wollen jetzt am Anfang hören, wie die kleine Therese nicht nur in ihrem Konvent, also im Karmel in Lisieux, die Barmherzigkeit Gottes durchgesetzt hat, sondern wie diese Barmherzigkeit durch die kleine Therese bis zu den Größen der katholischen Kirche gedrungen ist, nämlich den Päpsten des vorigen und diesen Jahrhunderts. Und wir wollen Sie bitten, dass Sie uns doch vorlesen, wie die kleine Therese das geschafft hat.
Genau, im Buch ist das eine Anmerkung unter der Fußnote 37 und eben ganz einführend in die heutige Sendung und auch um die Aktualität Ihres Apostolates. Thereses Lehre von der Barmherzigkeit Gottes hatte eine prophetische Wirkung für die gesamte katholische Kirche. Gott hatte Therese offenbart, dass die Barmherzigkeit nicht eine seiner vielen Tugenden ist, sondern deren Grundlage. In einem Traum berichtete Therese der polnischen Schwester Faustina Kowalska von dieser Offenbarung. Schwester Faustina fragte ihren Seelenführer, den Dogmatiker Michael Sopoko, was er von diesem Traum halte. Zu seinem Erstaunen fand der Professor heraus, dass bereits Kirchenlehrer wie der heilige Augustinus von Hippo und der heilige Thomas von Aquin eine ähnliche Sicht der Barmherzigkeit Gottes verkündet hatten. Jesus erschien Schwester Faustina und bestätigte ihr Gottes Barmherzigkeit als Grundlage seiner Tugenden. Er empfahl ihr, jede freie Minute zu nutzen, seine Offenbarungen schriftlich festzuhalten. Schwester Faustinas Aufzeichnungen kamen einem jungen Seminaristen namens Karol Wojtyła in die Hand. Als Professor der Theologie lehrte er die vergessene Sicht der Barmherzigkeit Gottes als Grundlage seiner Tugenden. Als Papst Johannes Paul II. Erhob er Schwester Therese zur Kirchenlehrerin und Schwester Faustina zur ersten Heiligen des dritten Jahrtausends. Außerdem erklärte der Papst den Weißen Sonntag zum Sonntag der Barmherzigkeit. Inzwischen war die vergessene Sicht der Barmherzigkeit Gottes zur theologischen Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils geworden. Der heilige Papst Johannes der 23. eröffnete das Konzil mit einer Ansprache über die Schlüsselrolle der Barmherzigkeit Gottes. Der heilige Papst Paul VI. Verfasste die Beratungen zusammen mit den Worten: Die schöne alte Erzählung vom barmherzigen Samariter war Beispiel und Norm, welcher der geistliche Kurs des Konzils folgte. In Fortführung des Konzils lehrten auch der heilige Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. Und Papst Franziskus die vergessene Sicht der Barmherzigkeit Gottes. Der polnische Papst Johannes Paul II. Rief bei seinem Abschiedsbesuch in Krakau den Gläubigen zu: Mein Pontifikat war geprägt von der Barmherzigkeit. Werdet Zeugen der Barmherzigkeit. Papst Benedikt XVI. Sagte am Barmherzigkeitssonntag 2008: Die Barmherzigkeit ist der Name Gottes selbst. Und schließlich Papst Franziskus rief 2016 als Jahr der Barmherzigkeit aus und sagte zum Beginn: In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden.
Ja, da sehen wir, wie die kleine Therese aus ihrem kleinen Konvent dort in Lisieux die ganze Kirche beeinflusst hat. Sie hat eine leise Revolution in der Kirche ausgelöst. Leider ist von dieser Revolution heute nicht mehr viel zu hören. Deswegen finde ich es ganz besonders wichtig, dass wir solche Heiligen wie die kleine Therese, die große Therese, müssen wir sagen, jetzt wieder zu Worte kommen lassen, dass sie uns erklärt, warum diese Barmherzigkeit, und zwar die Barmherzigkeit Gottes, so wichtig für uns Menschen, gerade auch für uns Christen ist. Und das wollen wir in dieser und in der nächsten Sendung ganz besonders herausarbeiten, dass nämlich die Barmherzigkeit Gottes viel mehr Einfluss hat auf unser ganzes christliches Leben, überhaupt auf das Leben der Menschen, als die menschliche Werkgerechtigkeit, die bis dahin die Klöster und dadurch auch die Kirche beeinflusst hatten.
Wir hören jetzt aus dem Buch im dritten Teil zwischen Dienst und Liebe: Ein glückliches Opfer. Was ist das Opfer, das Therese darbringt? Das einzige Artige an Thereses Weiheakt an die barmherzige Liebe ist ihr alle Dimensionen sprengendes geistliches Erleben, auch wenn es unspektakulär bleibt für die meisten ihrer Mitschwestern. So überwältigend das Ereignis für Therese ist, so schwer verständlich bleibt es selbst für ihre leiblichen Schwestern. Selin, die jüngere Schwester, die auch im Kloster ist, erinnert sich: Am Sonntag, dem 9. Juni 1895, am Fest der Heiligen Dreifaltigkeit, wurde sie während der Messe angeregt, sich der barmherzigen Liebe Gottes als Opfer darzubieten, um in ihrem Herzen die Liebe aufzunehmen, mit der Gott die Menschen überhäufen möchte, die sie aber verschmähen. Sofort nach der Messe zog sie mich tief bewegt mit sich fort. Ich wusste nicht warum. Bald hatten wir unsere Mutter Agnes, also die Oberin, eingeholt. Therese schien ein wenig verlegen, ihre Bitte vorzubringen. Sie stammelte einige Worte und bat um die Erlaubnis, sich mit mir der barmherzigen Liebe anzubieten. Ich weiß nicht, ob sie dabei das Wort Opfer aussprach. Die Sache schien Mutter Agnes nicht von Bedeutung und unsere Mutter erlaubte es. Als wir dann allein waren, erklärte Therese mir kurz und voller Begeisterung, was sie tun wollte. Sie sagte mir, sie würde ihre Gedanken aufschreiben und ein Weihegebet verfassen. 2 Tage später knieten wir vor der Statue der wundertätigen Maria vom Lächeln, die damals neben ihrer Zelle aufgestellt war, und Therese sprach das Gebet für uns beide. Sie schreibt darüber in ihrer Selbstbiografie und lädt alle kleinen Seelen ein, diese Weihe zu vollziehen. Sie sagte, dieser Vorschlag bedeute nicht, sich für ein Übermaß an zusätzlichen Leiden anzubieten, sondern sich mit vollem Vertrauen der Barmherzigkeit Gottes auszuliefern. Später notiert Selin, als Thereses Novizin, das war das Spezielle, dass die Therese ihrer leiblichen Schwester eigentlich ja vorgesetzt war als Novizenmeisterin. Also später notiert Selin als Thereses Novizin das Verlangen der Meisterin, alle Mitnovizinnen am Weiheakt teilhaben zu lassen. Ja, sagte Therese, dieser Akt ist wichtig, wichtiger als wir es uns vorstellen können. Aber weißt du, welche Vorbereitung Gott als einzig von uns verlangt? Nichts weiter, als dass wir demütig unsere Unwürdigkeit erkennen. Selin schließt daraus, hätte unsere Novizenmeisterin, also Therese, geglaubt, zusätzlich Leiden auf uns zu häufen, so hätte sie uns nicht so gedrängt mit unserer Weihe an die barmherzige Liebe Gottes. Ganz im Gegenteil, sie erklärte uns, diese Geste unterscheide sich ganz entschieden von der Hingabe an die göttliche Gerechtigkeit. Man hat nichts zu fürchten von dieser Weihe an die barmherzige Liebe, denn von dieser Liebe kann man nur Barmherzigkeit erwarten.
Ja, sehen Sie, da haben Sie schon den Unterschied zwischen der Barmherzigkeit, die Weihe an die Barmherzigkeit der Liebe Gottes und die Weihe an die Gerechtigkeit. Die Weihe an die Gerechtigkeit wäre wahrscheinlich wesentlich einschneidender für das Leben der einzelnen Schwestern und auch der ganzen Gemeinschaft. Aber wenn die Barmherzigkeit Gottes in die Gemeinschaft eindringt und auch in das Herz der einzelnen Schwestern, dann haben wir hier das, was Therese tatsächlich gelungen ist, nämlich die ganze Kirche dadurch zu beeinflussen, durch die Barmherzigkeit Gottes.
Und wir gehen etwas weiter im Buch zwischen Dienst und Liebe und kommen dann auch noch zu dem Weihgebet, das Therese verfasst hat. Deutlicher hätte es Therese nicht sagen können, sie selbst und alle von ihr Angesprochenen sollten bei diesem Weiheakt glückliche Opfer werden und sich nicht der Gerechtigkeit Gottes opfern müssen. Der Unterschied schien ihren Mitschwestern kaum verständlich, Therese aber wusste, was sie will und was sie den anderen vermitteln wollte. Es ging ihr nicht darum, sich durch möglichst viele Opfer der göttlichen Gerechtigkeit würdig zu erweisen, sondern ein glückliches Opfer zu werden, sich bewusst dem Feuer der Liebe Gottes auszusetzen. Sie notiert, worin sie den Unterschied zwischen einem Opfer der Gerechtigkeit Gottes und einem glücklichen Opfer sieht. Zitat: Ich dachte an jene Seelen, die sich der Gerechtigkeit Gottes anbieten, um die über die Sünder verhängten Strafen abzuwenden und auf sich zu lenken. Diese Aufopferung erschien mir groß und hochherzig, doch ich fühlte keine Neigung, ein Gleiches zu tun. »O mein Gott, o mon Dieu«, rief ich aus Herzensgrund, »deine erbarmende Liebe verlangt danach, die Seele zu entflammen. O mein Jesus, lass mich dieses glückliche Opfer sein. Verzehre dein Brandopfer im Feuer deiner göttlichen Liebe.« Für Therese entscheidend ist das Weihegebet, das sie für sich und ihre Schwester Selin vor der wundertätigen Statue der Maria vom Lächeln spricht. Darin heißt es: »O mein Gott, glückselige Dreifaltigkeit, ich verlange danach, dich zu lieben und dahin zu wirken, dass du geliebt wirst, an der Verherrlichung der heiligen Kirche zu arbeiten. Ich verlange danach, heilig zu werden, aber ich fühle meine Ohnmacht und ich bitte dich, o mein Gott, sei du selbst meine Heiligkeit. Je mehr du geben willst, umso mehr steigerst du das Verlangen. Ich fühle in meinem Herzen unermessliche Wünsche und mit Vertrauen bitte ich dich zu kommen und von meiner Seele Besitz zu ergreifen, dem Feuer gleich, das ein jegliches in sich selbst umwandelt.
Ja, sehen Sie, da hören Sie wieder, dass die Liebe entscheidend ist. Die Liebe von uns Menschen zu Gott, aber auch die Liebe von Gott zu uns Menschen. Wir dürfen uns als von ihm Geliebte empfinden, aber dadurch ist gerade auch bei uns die Liebe wach geworden oder soll sie wach werden und wir können diese Liebe dann weitergeben. Das ist natürlich viel wichtiger und viel richtiger, als wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht.
Und wir hören noch ein weiteres Stück, den Abschluss von diesem Weihegebet an die göttliche Barmherzigkeit. Um in einem Akt vollkommener Liebe zu leben, weihe ich mich als ganz Brandopfer deiner barmherzigen Liebe und bitte dich, mich unablässig zu verzehren, die Ströme unendlicher Zärtlichkeit, die in dir beschlossen sind, in meine Seele überfließen zu lassen, damit ich eine Märtyrerin deiner Liebe werde. O mein Gott, möge dieses Martyrium, nachdem es mich vorbereitet hat, vor dir zu erscheinen, mir endlich den Tod geben und meine Seele sich ohne Verzug aufschwingen in die ewige Umarmung deiner barmherzigen Liebe. Ich will, o mein Vielgeliebter, mit jedem Schlage meines Herzens dir diese Weihe erneuern und zählige Male, bis dass ich, wenn die Schatten schwanden, dir in einem ewigen Angesicht zu Angesicht meine Liebe beteuern darf.
Dieser letzte Vers ist insofern sehr wichtig, weil wir gerade in der nächsten Sendung auch hören werden, wie sich Therese auf ihren Tod gefreut hat. Sie hatte eine Krankheit, die man nicht beim Namen nennen durfte, das war die Tuberkulose. Diese Tuberkulose hatte sie in den letzten 2-3 Jahren ihres Lebens wirklich bis aufs Tod, bis aufs Tödliche geplagt mit fürchterlichen Schmerzen. Und dennoch hat sie sich auf diesen Tod gefreut, weil sie sich gesagt hat, nach dem Tod ist das Leben viel schöner, als es hier in der Gefangenschaft, in der Verbannung, wie sie dieses Erdenleben nennt, sein kann.
Und die Therese spricht auch bereits das Martyrium an, also die vollendete Form eigentlich der Liebe. Sie sehnt sich also nach einem Martyrium.
Ja, und das geschieht eben, dieses Martyrium geschieht auch durch die Liebe. Es ist also etwas, was Freude und Friede bedeutet und nicht, was wir sonst unter Martyrium verstehen, eine grausame Folterung und Tötung der Menschen.
So viel also zum glücklichen Opfer und nicht zum grämenden, vergrämenden.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Zwar ein Opfer, aber eben ein glückliches Opfer, was wir ja sehr selten finden. Aber sie hat eben ein sehr großes Glück empfunden bei der Tatsache, dass sie sich der Liebe Gottes opfern durfte.
Und jetzt sind wir nach dem glücklichen Opfer, kommen wir zum zweiten Teil, wofür Therese auch bekannt ist als Missionarin. Ja, Pater Marsch, vielleicht ein einleitendes Wort zu diesem Teil, weil sie selber ja auch mit Missionaren in Kontakt war.
Ja, Therese als Missionarin, das ist ja ein Widerspruch in sich, denn sie war ja schon todkrank und jetzt hatte, das war die große Sensation, der Karmel dort in Lisieux, eine Filiale in Hanoi. Und man hat natürlich in die Tür gesagt, ja, wenn jemand für Hanoi reif ist, dann ist es die kleine Therese. Aber die kleine Therese war schon viel zu krank und viel zu schwach, dorthin zu gehen. Wie hat dennoch die kleine Therese die Mission gelebt und warum ist sie zur Patronin aller Missionen geworden durch einen der letzten Päpste? Was hat die kleine Therese gemacht? Erstens mal, sie hat einen Briefkontakt gehabt mit zwei Missionaren. Der eine ist nach Afrika gegangen, der andere nach China. Und sie hat ihnen lange Briefe geschrieben, weil sie absolut eine Stütze ihres Glaubens haben wollten. Das war die eine Art, Mission zu betreiben. Die andere Art aber ist etwas verblüffender, weil sie aus ihrem Kloster nicht herausgehen konnte, dazu war sie viel zu schwach, hat sie jede ihrer Mitschwestern in dieser Gemeinschaft in Lisieux wirklich geholfen, wo diese Schwestern Hilfe brauchten, ob sie nun krank waren oder irgendeine andere Hilfe brauchten. Das war ihre Art der Mission, weil sie gesagt hat, die ganze Kirche ist der Leib Christi und jeder Mensch braucht die Mission, der irgendwo in Not ist. Und sie hat ihre Schwestern eben sehr oft in Not gesehen und daran hat sie in ihrem Bereich die Mission ausüben können, ohne ihren Konvent jemals zu verlassen.
Und jetzt werden also Seminaristen, also Priester, ja von ihr als Missionare der erbarmenden Liebe Gottes eingesetzt, kann man sagen, indem sie sie begleitet. Eine weitere Lektüre folgt aus dem Buch Ein Seminarist als Missionar der erbarmenden Liebe Gottes. Therese brauchte nicht lange zu warten, um auf sehr konkrete Weise ein glückliches Opfer zu werden und mit größter Hingabe dem Willen Gottes zu tun. Im Juni hatte sie sich der erbarmenden Liebe Gottes geweiht. Im Oktober erhielt der Karmel in Lisieux den Brief eines Seminaristen, der Afrika-Missionar werden wollte. Er suchte dringend eine geistliche Begleitung zur Stärkung seines Glaubens. Die Priorin des Karmels, Mutter Agnes, wählte ihre jüngere leibliche Schwester Therese dazu aus, diese Begleitung in Form eines Briefwechsels zu übernehmen. Der Seminarist Maurice Bellier war 21 Jahre alt, Therese ganze 22 Jahre. Ihre Freude war riesig. Seit ihrer Kindheit war Therese überzeugt, wenn ihre beiden Brüder nicht als Engelchen in den Himmel geflogen wären, dann hätten sie als Priester am Altar gestanden. Mit ihrem Wunsch nach Priesterbrüdern aber war auch ihr Verlangen verbunden, Missionarin zu werden, den Ungläubigen zum Glauben an Christus zu verhelfen. Ein einzelner Priesterbruder aber schien nicht genug für Therese. Kein Jahr später, im Mai 1896, ersucht der zur Ausreise als China-Missionar bereite Adolphe Roulon den Karmel um geistliche Stärkung auf dem Weg und auch dieser Brief wird Schwester Therese zur Beantwortung überlassen. Sie ist die Beste unter meinen Guten, begründet die inzwischen wiedergewählte Priorin Mutter Marie de Gonzague ihre Wahl. Die Priorin ist überzeugt, weil Therese im Gehorsam schreibt, werden die Briefe mit den langen Laufzeiten nicht nur den beiden Missionaren zugutekommen, sondern auch den vielen anderen Arbeitern im Weinberg des Herrn, die Gott rund um die Welt gesandt hat, das Evangelium zu verkünden. Therese ist ganz erfüllt von dieser doppelten Aufgabe, die sie als eine Einheit versteht. Ein Jahr später ist die inzwischen Todkranke noch immer voller Staunen und Dankbarkeit. Zitat: Seit langem hegt ich einen Wunsch, der mir völlig unerfüllbar schien, nämlich den, einen Bruder zu haben, der Priester ist. Ich dachte oft, wenn meine kleinen Brüder nicht als Engelchen in den Himmel geflogen wären, so hätte ich wohl das Glück gehabt, sie an den Altar treten zu sehen. Aber da sie der liebe Gott erwählt hat, um Engelchen aus ihnen zu machen, konnte ich nicht mehr auf die Verwirklichung meines Traumes hoffen. Und siehe da, Jesus hat mir nicht nur die erwünschte Gnade gewährt, mir einen Bruder zu schenken, sondern mich durch die Bande der Seelen mit zweien seiner Apostel vereint, die meine Brüder wurden. Teresa erlebt, wie ihre Bereitschaft zum Aufbruch angenommen wird, wenn auch auf völlig unerwartete Weise. Zitat: Mein auf so unverhoffte Art erfülltes Verlangen weckte in meinem Herzen eine Freude, die ich kindlich nennen möchte. Ich fühlte, in dem Bereich war meine Seele neu. Es war, als hätte man zum ersten Mal bisher vergessene Saiten berührt. Hans Urs von Balthasar bemerkt zu der unverhofften Verwirklichung von Thereses kühnsten Träumen, dass sie nun, wenn auch nicht mündlich, so doch schriftlich für die Mission erwählt worden ist. Apostel der Apostel, darin sah Therese von jeher ihren Beruf, und das Geschenk der Priesterbrüder lässt sie in der Herzkammer ihres Seins erbeben. Ihre letzte Sehnsucht ist aufgeweckt, die zarteste Fieber ihres Geistes ist angerührt worden, schreibt Hans Urs von Balthasar. Von Balthasar entdeckt, dass Therese zur Erfüllung ihrer beiden erflehten Gaben noch eine dritte hinzugegeben wird, die mindestens so wichtig ist wie die beiden anderen. Er schreibt: Therese hat wenige Dinge ihrer Lehre so klar formuliert wie diese Sendung in der Kirche. Sie ist, ganz genau gesagt, das Geheimnis der Kontemplation als Aktion. Therese hat eigentlich erstmals ganz klar werden lassen, dass die Aktion nicht bloß eine Wirkung der überströmenden Kontemplation ist, sondern dass die Kontemplation selbst und an sich eine bewegende Kraft hat, ja zusätzlich die oberste Quelle aller Fruchtbarkeit, der erste Hebel aller wirklichen Veränderung ist. Pater Marsch, können Sie da noch mal etwas die Worte Hans Urs von Balthasars aufschlüsseln über Aktion und Kontemplation, was an erster Stelle oder wie es zusammenwirkt?
Da muss man natürlich erst mal, wie Balthasar das vollkommen klar ist und er es auch immer wieder klar macht, sehen, dass die Kirche als Ganzes, der Leib Christi, also eine wesentlich geistig bestimmte Realität ist. Wenn man das sieht, diese geistig bestimmte Realität, dann kann man auch besser verstehen, dass die Kontemplation an sich schon eine Aktion ist, und dass dadurch sehr, sehr viel gute Dinge passieren. Es ist natürlich bei Therese etwas anders, weil sie enorm viel geschafft hat, trotzdem sie so todkrank war, ihr ganzes Leben lang. Aber das Wichtigste für sie war eben die Kontemplation, und aus dieser Kontemplation heraus ist alles andere gewachsen. Wir machen es meistens umgedreht, und das war in der Kirche auch sehr lange Zeit, die Tatsache, dass man erst die Aktion setzte und aus der Aktion heraus dann auch betete, also kontemplativ wurde. Aber was hier so wichtig ist und was Hans-Urs von Balthasar mit Recht unterstreicht, ist, dass es bei der Therese gerade umgekehrt ist. Erst die Kontemplation und in der Kontemplation und aus der Kontemplation heraus die Aktivitäten. Sie hätte das alles, was sie geschafft hat, niemals schaffen können, gerade bei dieser sehr schwachen und von der Krankheit bedrohten körperlichen Konstitution, die sie hatte, wenn nicht die Kontemplation, also das Gebet, das Einswerden mit Gott an allererster Stelle stände. Und dadurch ist die ganze Fruchtbarkeit ihrer Arbeit entstanden. Die Päpste wären doch nie auf sie aufmerksam gewesen, wenn nicht das Gebet, die Kontemplation, die Nummer eins gewesen wäre in ihrem Leben. Und sie darf durch ein derartiges Verständnis für die Barmherzigkeit Gottes gehabt hätte.
Wir kommen bereits zum dritten Teil dieser Sendung Heilung durch Dienst, zwischen Dienst und Liebe bei Therese von Lisieux. Und jetzt geht es also langsam dann in den Bereich, wo sich das Leiden und die Freude am Tod, das sich darauf vorbereiten und die Barmherzigkeit Gottes, was der sie sich immer wieder geweiht hat, die sie so gelebt hat, ineinander übergehen und auch verschmelzen. Es gibt jetzt nochmals eine Lesung aus dem Buch. Präziser hätte Therese ihre Berufung nicht ausdrücken können. Alles hätte sie sein wollen, Priester, Apostel, Missionar, Märtyrer. Die Erkenntnis aber, dass ohne die Liebe alles Leben in der Kirche erlischt, lässt Therese voll Freude ihre Berufung wahrnehmen. Allein die Liebe kann die Glieder des Leibes Christi am Leben erhalten. In der Hingabe an die Liebe Gottes erkennt Therese nicht nur ihre eigene Berufung, sondern auch die Berufung der Kirche. Die Liebe der Kirche aber besteht aus der Liebe Gottes und die Liebe der Menschen. Und gäbe es im Herzen der Kirche diese Liebe nicht, so könnte die Kirche nicht bestehen. Für Therese ist die Kirche der Leib Christi. Ein Leib aber lebt nicht von Strukturen, von Organisationen, Kommissionen und Verlautbarungen. Der Leib Christi ist ein lebendiger Organismus. Jedes Glied an diesem Leib ist gleich würdig und gleich wichtig. Das lebensspendende Herz dieses Leibes aber ist Jesus. Aus der Liebe Jesu entspringt Thereses Freudenschrei, Zitat. Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, werde ich die Liebe sein. In der Formulierung im Herzen der Kirche meiner Mutter zeigt sich Thereses Liebe zu Maria. Maria hat Jesus und seine Liebe geboren. Sie ist die Mutter Gottes und die Mutter der Kirche und darum ist sie auch Thereses Mutter. Zum Kern von Thereses Entdeckung gehören die beiden Sätze: So werde ich alles sein. So wird mein Traum Wirklichkeit werden. Was bedeutet ihr alles sein? Und welcher Traum wird Wirklichkeit werden? Durch die vollständige Bekehrung am unvergesslichen Weihnachtsfest 1886 fühlte Therese die Liebe in ihr Herz einziehen. Und gleichzeitig ein großes Verlangen für die Bekehrung der Sünder zu arbeiten. Durch die Glaubensprüfungen und den Verfall ihres Körpers darf sie 10 Jahre später nicht nur für die Sünder beten, sondern als eine von ihnen und mit ihnen. Als eine von ihnen vertraut sie auf die Barmherzigkeit Gottes. Ihr Verlangen, alles zu sein, bezieht sich nicht nur auf ihre Sehnsucht, Priester, Apostel, Missionar und Märtyrer zu werden, sondern auch auf ihre Identifizierung mit den Sündern. Ihr Wunsch, mit den Sündern an einem Tisch zu sitzen, verwirklicht sich durch ihre Berufung, im Herzen der Kirche die Liebe zu sein. Durch die Hingabe an die Liebe Jesu wird Therese im Herzen der Kirche zum Leuchtfeuer der Barmherzigkeit.
Ja, hier sehen wir ganz deutlich, sie will nur nicht solidarisch sein mit den Sündern, sondern sie will identisch sein. Wir alle sind Sünder. Wir haben so viele Liebe von Gott geschenkt bekommen. Er ist unser Schöpfer, das müssen wir niemals vergessen. Alles, was wir überhaupt können, ist von ihm gegeben, sein Geschenk. Aber es gibt eben auch sehr viel, wo wir nicht in seiner Liebe leben, wo wir Sünder sind, so gut wir es auch meinen. Und das hat Therese kapiert. Deswegen wollte sie nicht nur solidarisch sein mit den Sündern und irgendwelche guten Worte für sie haben, sondern sie wollte wirklich, und sie war identisch mit den Sündern, sie hat sich selbst, wie alle anderen oder viele Heilige, als eine große Sünderin verstanden.
Eine große Demut auch in dieser Formulierung, das Nichts zu sein oder ein Spielball Gottes, ein bloßes Spielzeug, das man nehmen und wieder wegtun kann. Noch einmal ein kleiner Textauszug über diese Thematik dasselbe sich unter den Sündern mit als eine Sünderin zu verstehen. Er will uns seinen Himmel umsonst schenken. Diese abschließenden Worte können als Zusammenfassung aller drei Briefteile gelten. Mit dem Hinweis auf das Vertrauen macht Therese deutlich, warum sie im Herzen der Kirche die Liebe sein und mit den Sündern an einem Tisch sitzen wird. Sitzen wird, genau. Konrad de Meester nennt Thereses drei Briefe an ihre Schwester die Charta des kleinen Weges. Therese ist es gegeben worden, in diesen Briefen auszudrücken, worin ihr kleiner Weg der Liebe und des Vertrauens besteht. Um nichts anderes geht es ihr als um die totale Hingabe im Vertrauen auf die Liebe Jesu. Im Herzen der Kirche die Liebe sein zu wollen, bedeutet für Therese das Gegenteil eines Aufstiegs, das Gegenteil eines Erweises der eigenen Werkgerechtigkeit. Aus Liebe möchte Therese sich erniedrigen bis zum Nichts, um mit den Nichtigkeiten Jesus Freude zu bereiten.
Ja, das ist das Entscheidende, mit den Nichtigkeiten Jesus Freude zu bereiten und nicht mit den großen Werken der menschlichen Werkgerechtigkeit, wie es also früher in der Kirche üblich war und wie es heute offenbar leider wieder wirklich wird. Wir brauchen also neue kleine Theresen und große Theresen. Wir müssen dafür beten, dass solche Heiligen wieder zu uns kommen in der Kirche und von der Kirche auch genug geschätzt werden, um ihre wahre Größe zu sehen. Bei der kleinen Therese ist es eben die Nichtigkeit, das Nichtsein und Jesus Freude zu machen mit den Nichtigkeiten. Was eine große Demut, aber auch eine sehr freudige Kindlichkeit bedeutet.
Diese Kindlichkeit und diese Freudigkeit geht ihr nicht verloren, auch wenn sie immer kränker wird. Jetzt ganz zum Schluss eine aufmunternde kurze Textstelle, eine hoffnungsvolle. Aber Schwester Therese resigniert nicht, auch wenn sie manche für eine Simulantin halten. Im Gegenteil, durch ihr Beispiel überzeugt sie die Sünder und die Kranken von der Hoffnung auf Erlösung. Sie kann nicht mehr schreiben, darum lässt sie ihre Schwester notieren. Ich empfinde eine lebendige Freude, nicht nur darüber, dass andere mich für unvollkommen halten, sondern vor allem darüber, dass ich mich selbst so fühle. Und weiter. Man empfindet einen so großen Frieden, wenn man ganz arm ist und sich nur noch auf Gott verlässt. Ich bereue es nicht, mich der Liebe ausgeliefert zu haben.
Ja, Therese hat sich eben der Liebe ausgeliefert. Darum habe ich dieses ganze Buch geschrieben. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Aber es zahlt sich jetzt aus. Die erste Auflage ist schon vergriffen. Dieses Buch ist erschienen in dem B&B Verlag in einem Kloster in der Nähe von Wien. Aber Sie können es natürlich in jeder Buchhandlung bestellen und die werden es dann vom Verlag bestellen. Und so können wir uns freuen darüber, dass die kleine Therese wieder lebendig geworden ist. Und ich denke, dass wir in absehbarer Zeit wieder solche Personen in der Kirche haben werden, weil wir die ganz dringend brauchen.
Ja, also diese ganz große Kleinheit, die sie uns da vorgelebt hat, nicht nur, dass die anderen das von ihr halten, sondern sie freut sich darüber, dass sie das echt selbst so auch empfindet. Unglaublich demütig. Ja, sie ist eine Lehrerin des kleinen Weges. Ich bitte Sie, Pater Michael Marsch, uns allen Zuhörenden und allen, die die kleine Therese von Lisieux verehren, den priesterlichen Segen zu spenden am Abschluss dieser Sendung. Und wir haben noch den vierten Teil dann nächste Woche vor uns. Das Heil, das darin liegt, zwischen Tod und Leben zu sein, das hören wir dann. Herzlichen Dank, Pater Michael.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich der kleinen Therese angenommen haben und dass sie dadurch vielen Hörern bekannt geworden ist. Sie hat ja dieses ganze Erdenleben hier als ein Gefängnis, als eine Verbannung angesehen. Und wir wollen dann in der nächsten Sendung erleben, wie sie trotz sehr, sehr großer Schmerzen und einer immer intensiveren Schwachheit sich auf diesen Tod, die ihr bevorsteht. Die Tuberkulose war im 19. Jahrhundert eine absolut tödliche Krankheit. Das ist sie heute nicht mehr, weil es Medikamente dagegen gibt. Aber wenn man Tuberkulose hatte, dann musste man sterben, das war ganz klar. Alle Leute hatten sehr viel Angst davor. Und sie, die kleine Therese, hat sich gefreut über diesen Tod, weil sie gesagt hat, dann wird es erst richtig schön. Und einmal hat sie mit 3 Jahren, bitteschön, hat sie ihrer Mutter gesagt, Mutterchen, ich wünsche, dass du stirbst. Und darauf hat die Mutter natürlich gesagt, sowas sagt man doch nicht. Und Therese hat gesagt, ja, es ist nur, dass du in den Himmel kommst. Du hast doch gesagt, wenn man in den Himmel kommen will, dann muss man vorher sterben. Also, da können wir lernen, uns auf den Tod zu freuen und dann auf das, was kommt. Und ich gebe Ihnen gerne den Segen, der natürlich von diesem Himmel kommt und nicht von mir. Ich kann immer als Priester nur der Vermittler sein. Der Herr segne und behüte euch, er lasse sein Licht leuchten über euch und sei euch gnädig. Das gewähre euch die Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.